ganzen Tag über etwas getan. Eine Frau, die sagt, wie lange sind denn die Termiten schon dort oben in den Bäumen? Und vorher sagt noch jemand anders, das sind keine Termiten.
43 gegen 6, ein Bericht über eine Stadtratssitzung.
Dann stelle ich fest, dass in meinen Händen und in meinen Handgelenken überall kleine schwarze Käfer kleben und dass meine Hände ganz harzig sind von den Bäumen.
Der folgende Beitrag ist schon etwas angestaubt. Es geht um einen Kadaver, der schon seit über 40 Jahren begraben liegt und der, um es auf die Spitze zu treiben, schon tot war, bevor überhaupt erst geboren wurde. Dieser Kadaver war Gegenstand einer Karlsruher Stadtratssitzung im September 1955. Also versuchen wir doch, ihn aufzuwecken, den Kadaver eines schlafenden Hundes.
Der auch völlig gepustet war. Die Wunder war wie ein Hautlack und so halb gewandt, also wie reingehackt. Und wir haben überall Käfer. In allen Sorten und Größen.
Wir befinden uns im Keller einer stadtbekannten Tageszeitung. Ein sehr höflicher und freundlicher, aber etwas förmlicher Mann um die 40 sitzt hinter einem großen Schreibtisch. Eine Frau hat sich hinter einem Berg von Zeitungen hinter einem zweiten Schreibtisch verschanzt. Mit Kleistertopf und Pinsel werden Zeitungsschnipsel auf DIN A4-Seiten befestigt, die dann in Aktenordnern verschwinden. Ich nehme an einem kleinen Tischchen in der Mitte des Raumes Platz und bekomme auf meine Nachfragen hin einzelne Aktenordner vor mir aufgetürmt. Die Kosten pro Kopie 20 Pfennig. Versetzen wir uns also in das Jahr 1955. Drei Studienkommissionen in der Schweiz geben fast 3 Stunden lang eine Pressekonferenz. Und am 20. September gibt es eine 2-stündige Stadtratsdebatte in Karlsruhe. Genug Beweise des tiefen Verantwortungsgefühls, mit dem Stadtrat und Stadtverwaltung nach verschiedenen Auflagen sich mit der Materie und mit den Problemen beschäftigt haben. So ist es im Amtsblatt vom 23. September 1955 zu lesen. Das Interesse der Bevölkerung bewies sich durch die Besetzung auch des letzten Stuhls im kleinen Stadthallesaal während der entscheidenden Stadtratssitzung. Interesse, aber keine Unruhe in der Stadt, bemerkt Oberbürgermeister Klotz. Bei der seinerzeitlichen Planung eines Hotelbaus im Stadtgarten seien 10 bis 20 Mal mehr Briefe bei ihm eingegangen. Eine Befragung rund 1000 Karlsruher Bürgerinnen wird durch das Meinungsforschungsinstitut Emnit aus Bielefeld durchgeführt. 43% sind für den Bau, 23% dagegen und 34% der Befragten haben keine entschiedene Meinung vertreten. Einen Monat zuvor, am 4. August 1955, gibt die Bundesregierung den geplanten Bau bekannt und stellt einen Bauplatz innerhalb der Gemarkungsgrenzen von Karlsruhe in Aussicht. Viele Fragen seien vor dem und seither zu lösen gewesen. Oberbürgermeister Klotz danke allen, die dabei mitgewirkt haben. Besonders auch der baden-württembergischen Regierung für ihre Unterstützung. Die Stadtverwaltung habe Mittel eingesetzt, um eine Untersuchung nach allen Seiten und damit eine Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen zu ermöglichen. Formulierungen, denen wir das Unbehagen und den Rechtfertigungszwang deutlich anmerken können. 20. September 1955. Der Stadtrat entscheidet nach gewissenhafter Prüfung mit 43 gegen 6 Stimmen.
Plastik-Leid, meine DNS-Mutter. Wie hört man...
bei Knielingen soll gebaut werden. Die Waldfläche war schon gerodet, das schreckte eine Zeitungsmeldung die Bevölkerung auf. Aus Sicherheitsgründen, in Klammern Hochwassergefahr, könne nicht am Rhein gebaut werden. Und im Unterschied zur Entscheidung im Karlsruher Gemeinderat wird jetzt die Diskussion öffentlich geführt. Die Hartgemeinden wollen den, jetzt spreche ich es endlich aus, den ersten deutschen Atommeiler nicht haben. In der Presse war dazu zu lesen, an die Spitze der Gegner setzte sich der Friedrichsthaler Max Borell, der in der bundesweiten Presse als Atomreaktionär beschimpft wurde. In einem Polizeiprotokoll über eine Protestversammlung ist Folgendes zu lesen. Die größten Schreier waren unter den Frauen. Sogenannte Aufklärungskampagnen wurden organisiert, um die Bevölkerung von der Sicherheit der geplanten Atomanlagen zu überzeugen. 1957 schließlich wurde die Gemeinde Leopoldshafen mit Millionenbeträgen korrumpiert. Doch gehen wir noch einmal ein paar Jahre zurück, um zu hören, wie es zu einer solchen Standortentscheidung kommt. Der Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg, Vorsitzender der Deutschen Atomkommission, schlug schon 1952 München als Standort vor. Durch eine Artikelserie erfuhr Bürgermeister Günther Klotz eher zufällig davon und brachte dann Karlsruhe ins Spiel. Alle Standortvorteile, die Heisenberg anführte, sah Klotz auch für die Fächerstadt gegeben. Kühlwasser aus dem Rhein, Uran aus dem Schwarzwald und das wissenschaftliche Potenzial der Universität. Die BNN berichtete 1991 über eine Vortragsreihe Technikgeschichte. Im Kampf um den Zuschlag, von dem sich die Rivalen der Zukunftsentwicklung schlechthin versprachen, buhlten die Städte um Fürsprecher in Bonn. Neben Heisenberg setzten die Münchner auf Franz Josef Strauß und Landwirtschaftsminister Lübcke. Karlsruhe wusste Bundeswirtschaftsminister Erhard an seiner Seite. Zunächst behauptete Bayern, die Kali-Einleitungen der Franzosen machen das Rheinwasser für die Kühlung des Reaktors unbrauchbar. Dann führten sie die Erdbebengefährdung des Rheingrabenbruchs gegen Karlsruhe ins Feld. Die Karlsruher wehrten sich jedes Mal mit Gegengutachten. Zuletzt versuchten Karlsruher Geodäten nachzuweisen, dass München erdbebengefährdet sei. Und noch ein Argument führten sie ins Feld. Die geostrategische Lage der Bayern-Metropole am Ostrand der westlichen Hemisphäre. Schluss möchte ich noch ein paar Absätze aus dem Stadtratsentscheid vom 20. September 1955 zitieren. Die Mehrheit des Stadtrates wollte den ersten deutschen Atommeiler in Karlsruhe bauen lassen. Dr. Burg berichtet von der Genfer Atomkonferenz. Ein Atommeiler kann nach dem heutigen Stand und den Erkenntnissen der Atomwissenschaftler unmöglich explodieren. Der Atommüll bedeutet kein Problem mehr. Er wird zunächst gesammelt, sicher in Beton verwahrt und später zur Verwendung außerhalb in eine wohl noch in Europa einzurichtende Zentrale abtransportiert. Die Abwässer sind nicht mehr radioaktiv. Die Bevölkerung bewegt sich um den Meiler ohne Furcht. Über die Beobachtungen der nach Saclav bei Paris gereisten zweiten Studienkommission berichtete Beigeordneter Dr. Ball. Die 1500 dort Beschäftigten könnten gefährdende Radioaktivität sofort durch einen kleinen am Rockaufschlag angebrachten Filmstreifen feststellen. Die Bevölkerung des nur einen Kilometer entfernten Dorfes kann sich ebenfalls an einer großen, selbstschreibenden Geigerzählereinrichtung kontrollieren. Bisher waren weder Nachteile für die Menschen noch für die Ernte festzustellen. Das Dorf besitzt keine Wasserleitung. Vielmehr wird das Trinkwasser aus Brunnen in unmittelbarer Nähe des Meilers gepumpt. Auch dies erweist sich als ungefährlich. Der jetzige Atommeiler hat 2500 Kilowatt, daneben wird ein 10.000 Kilowatt Meiler aufgebaut. Keine Explosionsgefahr. Wenn der Reaktor zu heiß wird, stellt er sich von selbst ab. Über den Atommüll berichtet Dr. Ball wie vordem auch Dr. Gurig. Wahrscheinlich können die in Betonbehältern vergossenen Abfälle schon bald in einer europäischen Zentrale zur Frischhaltung von Lebensmitteln Verwendung finden. Stadtrat Dr. Metzirek von der KPD verlas eine Erklärung, in der es unter anderem heißt, dass das heute von den Vertretern der Stadtverwaltung und den Mitgliedern der Studiendelegation vorgebracht werde, nicht in der kurzen Zeit von 1 bis 2 Stunden durchdacht und abgewogen werden könne. Es bestehe noch keine Klärung über den Träger des Unternehmens und über die Kontrolle. Der Stadtrat sei mit der Entscheidung überfordert. Es bestehe kein Zweifel, dass die Menschheit in das Atomzeitalter eingetreten sei und dass diese neue ungeheure Kraft und Hilfsquelle den derzeitigen Erfordernissen entspricht. Dr. Kessler, FDP. Zuschriften, die ihn und seine Partei erreichten und die aus ernster Gewissensforschung entsprungen seien? Oft stehen sie aber in wesentlichen Punkten mit den tatsächlichen Gegebenheiten in Widerspruch. Man müsse bedenken, dass die Atomtechnik für friedliche Zwecke eine Realität sei, was besonders grell während der Atomkonferenz in Genf sichtbar wurde. Wenn ein Land hierbei nicht mithalten könne, sei es zum wirtschaftlichen Tode verurteilt. Deshalb müsse man die Atomenergie auch in Deutschland entwickeln. Da wir hier über keine Wüsten verfügen, müsse ein Meiler also immer in der Nähe von bewohnten Städten unseres eng begrenzten Landes errichtet werden. Für Karlsruhe würde die Errichtung eines Atommeilers eine wesentliche, wachsende Bedeutung der Technischen Hochschule, die Errichtung eines biologischen Instituts und wesentliche Fortschritte in der Krankenhausbehandlung bringen. Die Vorteile können also nicht angezweifelt werden.
Mach mich auf den Weg.